Wir hatten in der letzten Predigt zum Buch Ruth gehört, wie Ruth zu Boas geht, auf dessen Acker sie Ehren gelesen hatte, und ihn als ihren Löser bittet, sie zu heiraten. Und wir hatten gesehen, dass in dem ganzen Geschehen, wie das da berichtet wird, einige Aspekte einer Bekehrung zu Jesus Christus versinnbildlicht werden. Boas hatte ihr ja dann versprochen, ihrer Bitte auch nachkommen zu wollen, aber, ist ein Vorbehalt, sofern nicht ein anderer Löser, der nämlich näher mit ihr verwandt ist, dies tun will, so hat er ihr gesagt. Und heute erfahren wir nun, wie die ganze Sache ausging und auch welchen tiefen geistlichen Sinngehalt wir darin entdecken können. Ich lese zunächst aus dem Buch Ruth Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Boas ging hinauf ins Tor, setzte sich da selbst, und als der andere Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach er: Du, so und so, komm, setz dich her, es geht um dich. Da kam er und setzte sich dorthin. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sagte er zu dem Löser: Noomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil am Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich, es vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es lösen? Dann kaufe es von den Bürgern und von den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen? Dann sage mir es, dass ich es wisse. Denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. Der sprach: Ich will's lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du vom Noomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um seinen Namen zu erhalten auf seinem Erbteil. Da antwortete er: Ich vermag's nicht zu lösen, sonst würde ich meinen Erbteil schädigen. Löse dir zugut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Nun war es ein alter Brauch in Israel, dass, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, er seinen Schuh auszog und diesen dem anderen gab. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der andere Löser sagte zu Boas: Kaufe es, zog seinen Schuh aus. Und Boas sagte zu den Ältesten und allem Volk: Ihr seid alle Zeugen, dass ich von Noomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Und alles Volk im Tor samt den Ältesten sprach: Wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Dein Haus werde wie das Haus Peres, dem Tama, dem Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, habt ihr auch aufgehorcht bei der Textlesung, als Boas den anderen Löser anspricht mit so und so? Steht in vielen Bibeln gar nicht drin, aber ich habe das im Kommentar gelesen. Tatsächlich steht in der Bibel, dass da so: Hey, so und so, komm mal her. Das ist im Alten Testament sehr ungewöhnlich. Es kommt nur an dieser einen einzigen Stelle vor. Dieses Wort, was man hier übersetzen kann mit so und so, also ein namenlose Person, irgendwer. An zwei anderen Stellen wird das Wort auch noch verwendet, aber da bezieht es sich auf einen Ort, der nicht genauer namentlich benannt wird. Ne? Aber hier auf eine Person, einen Menschen spricht man doch so nicht an. Höchstens, wenn man ihn nicht kennt. Ne? Hey, du da. Es ist immer unangenehm im Schulunterricht gewesen. Ich konnte mir die Namen so schnell nicht merken von den Schülern. Dann muss man die einfach mal ohne Namen anreden. Ist nicht schön. Warum ist das hier so? Ich nehme an, dass Boas das vielleicht gar nicht tat. Aber derjenige, der das aufgeschrieben hat, nicht, der fand, das reicht, wenn man sagt, so und so, guck mal her. Das hat schon einen Grund. Dass er den Namen dieses Mannes nicht nennen wollte, er hielt es offensichtlich für angemessen, den Namen dieses Mannes nicht zu nennen. Warum? Man könnte sagen, einerseits, weil es um den ja gar nicht geht. Der spielt ja nur eine Nebenrolle, nicht? Der taucht hier mal kurz auf und dann sagt er, nee, ich will das nicht. Und dann ist er auch schon wieder verschwunden aus der Geschichte. Aber ich glaube, dass es anders ist, weil nämlich das Verhalten dieses Mannes in dieser verhandelten Rechtsfrage es eher verdient, ihn als einen namenlosen Niemand darzustellen. Das will ich erklären. Was passiert nämlich da in dem Tor? Boas erinnert diesen anderen Löser, der näher verwandt ist, an seine Löserpflicht. Und dieser Mensch denkt nur an seinen eigenen Vorteil und lässt sich durch die Not der Verwandtschaft nicht zu echter Güte bewegen. Wir müssen uns vor Augen stellen, dass Gott ja dieses Gesetz erlassen hat, dieses Rechtsinstitut des Lösers, um eben solche Härtefälle des Lebens irgendwie zu regeln und zu gewährleisten, dass in seinem Volk Israel wirklich jeder Zukunft und Hoffnung hat. Und jetzt haben wir hier also diesen Fall und dieser Mann, der wollte den Acker schon gerne übernehmen, aber er wollte nicht die Pflicht der Witwenversorgung mit übernehmen. Das ist ja interessant. Es ging ihm also um einen persönlichen Vorteil. Und als er merkte, dass diese Sache dann für ihn aber zu einer Opfergeschichte werden könnte, wo er drauf zahlt, dann lehnte er dankend ab. Es geht also hier darum, dass Güte, im Hebräischen heißt das Chesed, die Güte Jahwes, die kommt immer wieder im Buch Ruth vor, ne? Unter dem Schatten oder unter seinen Flügeln, ne, wirst du Zukunft finden. Das ist auch der Segen, den Boas der Ruth sagt. Ne? Es geht um die Güte Gottes. Und die Güte Gottes, die Chesed Gottes, die wird deutlich im menschlichen Miteinander, zum Beispiel durch Gesetze und Gebote, die Gott erlassen hat, die diese Güte für Menschen erfahrbar werden lassen. Zum Beispiel für eine verwitwete Frau, die keine Zukunft hat und dann aber doch eine bekommt, weil Gott es geregelt hat. Nicht? Und dieser Chesed entzieht sich sozusagen dieser Mann und hat keinen Anteil daran. Durch sein Leben wird Gottes Güte nicht deutlich. Und ich will das nochmal ein bisschen erklären. Dieser Löser hätte das Land bestellen und Naomi versorgen müssen. Dazu wäre er vielleicht noch bereit gewesen. Aber wenn er jetzt Ruth heiraten soll und Nachkommen zeugen, dann heißt das, dass diese Kinder, die von Ruth geboren werden, gar nicht als seine Kinder gewertet werden, sondern als Kinder des Verstorbenen. Nicht? Sind nicht seine Nachkommen. Und das heißt des Weiteren dann, dass den Acker, den er erst einmal bestellt, um damit diese fremde Familie ja im Grunde zu versorgen, dann aber, wenn die Kinder erwachsen sind, dass der Acker wieder an sie geht. Nicht? Also er hat unterm Strich nichts davon, persönlich. Die ganze aufgewendete Mühe würde er dann sozusagen seinem eigenen Erbteil entziehen. Das sagt er ja auch, ich würde mein eigenes Erbteil schädigen. Ne? Ich stecke Arbeit und Investitionen in diesen Acker und in eine Familie, die aufgebaut wird und die dann aber ihre eigenen Wege geht und nicht meins ist. Ne? Und weil er also persönlich keinen Nutzen ziehen kann, will er es nicht. Das heißt aber auch, er ist gar nicht am Wohl Naomis und Ruths interessiert. Er ist auch nicht interessiert am Fortbestand der Familie Elimelechs und auch nicht an der Person Ruth. Und er sucht nicht Segen für andere, sondern nur für sich. Und deswegen, vielleicht hat der biblische Autor hier diesen Menschen auch keinen Namen gegeben. Wer sich so verhält, wer eine solche Haltung hat, ist eigentlich ein Niemand in Israel, im Volk Gottes, wo Gott Dinge geordnet hat, damit seine Güte erfahrbar wird. Nicht? Das ist schon eine interessante Feststellung. Es ist aber noch ein weiterer Aspekt, der hier deutlich wird, das passt nämlich sehr gut zu der sinnbildlichen Deutung, die einige Ausleger in dieser Verhandlung im Tor der Stadt abgebildet finden und möchte mich dieser Deutung auch anschließen. Dazu passt das auch, dass dieser Mann keinen Namen bekommt, sondern einfach als so und so bezeichnet wird. Wir hatten ja gesehen, ich erinnere noch einmal, dass Boas ein Sinnbild für Jesus Christus ist, den wahren Löser und Erlöser. Und dass Ruth sozusagen hier ein Sinnbild ist für eine suchende Seele, die sich dem lebendigen Gott zuwendet und die dann in Jesus ihren Löser und Heiland findet und durch ihn die Güte, die Chesed Gottes in vollem Maße erfahren darf. Und jetzt ist es aber in der Geschichte hier so, dass ein anderer auf einmal auftaucht, dem dieses Löserecht zuerst zukommt. Also es gibt neben diesem Boas einen anderen. Und Boas berücksichtigt das und handelt diese ganze Sache jetzt aus, und nur er konnte das auch. Es gab niemand anderes, der diese Verhandlung hätte führen können, nicht? Es war eine Sache zwischen Boas und diesem anderen. Und er macht dann den Kaufvertrag in aller Öffentlichkeit unter Zeugen klar, sodass der andere Löser jetzt auch aber dann kein Anrecht mehr hat. Der ist raus. Und deswegen wird das als Vertrag deutlich gemacht mit diesem alten Brauch, ne? Schuh ausziehen und überreichen und so. Und es sind Zeugen da, nicht? 10 Männer der Stadt bezeugen das. Es gibt jetzt kein Anrecht mehr dieses anderen. Und hierin ist sehr schön, dass der geistliche Inhalt des Geschehens auf Golgatha eigentlich in dieser Geschichte abgebildet wird. Und das will ich euch erklären, denn auf Golgatha ist ja sozusagen vor aller Augen, es ist ja vor der Öffentlichkeit, vor der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt, ist ja Jesus gestorben und hat, wie der Apostel Petrus sagt, dort mit seinem Blut etwas erworben. Nämlich die Menschen, die zu ihm gehören. Nicht? Jede gläubige Seele, die zu Christus sich bekehrt, die nimmt er an. Und der Apostel Petrus sagt, er hat euch erkauft, nicht mit Gold oder mit Silber, sondern mit seinem Blut hat er euch gekauft. Das heißt, er hat gelöst, er hat erlöst Menschen, die keine Zukunft haben, die keine Perspektive haben in dieser Welt, und hat sie zu sich genommen. Und ich hatte ja auch beim letzten Mal schon erwähnt, Ruth wird dann ja seine Frau, nicht die Gemeinde. Die Vielzahl der Erlösten, durch Christus erlösten Seelen, sind die Braut, nicht die Braut Christi, ist die Brautgemeinde. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass nur Jesus selbst das konnte. Wer hätte sonst uns erlösen können? Das Gesetz konnte es nicht. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 3, dem Gesetz ist es unmöglich, uns zu erlösen, weil wir Fleisch sind. Und er sagt, deswegen sandte Gott seinen Sohn. Aber interessant ist, dass Gott zunächst einmal zuerst am Berg Sinai sein Gesetz gegeben hat und sagt, der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Das heißt also, wenn wir fragen, wie kommen wir eigentlich zu Leben, zu Segen, zu Zukunft und Hoffnung, dann ist das Erste, worauf gewiesen wird, Gesetz Gottes, nicht? Das hat er gegeben am Berg Sinai. Jesus Christus als der andere Löser kommt später. Und das ist in der Geschichte hier dargestellt, nicht? Zuerst kommt mal der andere zu Wort. Der sagt, ich vermag's nicht. Und das ist auch sehr interessant, dass dieser andere Löser überhaupt gar nicht persönlich interessiert ist am Wohl von Ruth. Das hat eine gewisse Sinnbildlichkeit, denn das Gesetz ist eine tote Sache, nicht? Es ist ein Gebot aufgestellt, es hat an uns, an dir persönlich kein Interesse. Jesus Christus aber schon. Dieser Boas in der Geschichte, das sehen wir ja schon sehr, sehr schnell, nicht? Wie er sich fürsorglich dieser Ruth zuwendet. Er ist wirklich interessiert am Wohl dieser jungen Frau. Es geht ihm um sie, es geht ihm nicht um den Acker. Es geht ihm um sie. Und es ist in unserer eigenen Lebensgeschichte auch so, Jesus Christus als unser Löser, er ist wirklich interessiert an uns. Es geht ihm um dich und nicht um deinen Besitz oder um das, was du einbringen kannst oder was am Ende unterm Strich rauskommt. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm um dich. Es geht ihm um dein Wohl. Es geht ihm darum, dass die Güte Gottes seine Chesed in deinem Leben Gestalt gewinnt. Und deswegen ist das so interessant, dass dieser andere Löser gar keinen Namen bekommt. Der ist ein so und so, eine Unperson im Grunde, nicht wie das Gesetz auch. Vor Gottes Angesicht und vor der ganzen unsichtbaren Welt hat Jesus diesen Preis bezahlt und das Eigentumsrecht erworben. Du gehörst ihm, und das heißt aber auch, dass alle anderen Ansprüche abgegolten sind. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr auf dein Leben, sagt Paulus auch in Römer 7. Wir sind freigekauft, Christus ist für uns des Gesetzes Ende. Es hat keinen Anspruch mehr. Der Teufel übrigens als Ankläger und Verkläger hat kein Anrecht mehr. Ist alles abgegolten. Jesus hat dich, hat mich erkauft. Und damit ist die Sache geklärt. Ich möchte an dieser Stelle mal mit euch ein Lied singen, was angezeigt ist, Christi Blut und Gerechtigkeit. Und zwar, weil in diesem Lied das so deutlich nochmal herausgestellt wird, wir sind wirklich, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt den Weg des Gesetzes zur Erlösung oder es gibt den Weg der Gnade zur Erlösung. Nicht? Und der Weg des Gesetzes vermag es nicht. Und deswegen ist das Bekenntnis dieses Liedes, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen. Das heißt, wir sind aus der Knechtschaft herausgekauft, auch durch eigene Anstrengungen, durch gute Werke und so weiter, uns Gottes Güte und seinen Segen verdienen zu müssen. Wir sind ganz frei aus Gnade. Das singen wir jetzt. Und dann sage ich noch ein paar Gedanken zum Abschluss dieses Textes.
Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Soll auf dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich bau im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden ruht. Solange ich noch das mein Sinn. Ich will die Tat in Jesu Blut bezeugen mit getrostem Mut. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du ein Mensch geboren bist.
So nahm Boas die Rut zur Frau, und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger wurde, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naomi: Gelobt sei der Herr, der dir heute den Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarn gaben ihm einen Namen und sprachen: Naomi ist ein Sohn geboren, und nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Ja, nun hat also Ruth wirklich einen Platz bekommen im Volk Israel. Sie, die ausgerechnet aus Moab kam, einem Land und Volk, von dem gesagt war, dass sie niemals in der Gemeinde Gottes einen Platz haben sollen. Sie bekam nicht nur einen Platz, sondern sie wurde auch sogar noch die Urgroßmutter des Königs David, und sie taucht dann auch im Stammbaum Jesu auf. Wir sehen also, wie im Leben dieser Frau ein Bibelwort sich verwirklicht, nämlich: den Demütigen schenkt Gott Gnade. Wir müssen das nochmal so in Erinnerung rufen, nicht? Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Die Demut ist ja in Ruths Leben wirklich greifbar, nicht? Sie verlässt alles, was ihre Heimat ausmacht, um mit ihrer Schwiegermutter zu gehen, einem Gott zu dienen, den sie nicht kannte und von dem sie noch keinen Segen erfahren hatte. Nur die Erkenntnis, dass das wahrscheinlich wirklich der einzige lebendige Gott ist. Und dann kommt sie in dieses fremde Land und liest Ehren auf und sagt zu dem Boas, ich bin ja noch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Also ganz, ganz, ganz da unten verortet sie sich. Und dann wird sie Stück für Stück erhoben, aber das nimmt sie sich nicht selbst, nicht? Aber weil sie dann von ihrer Schwiegermutter erfährt, es gibt hier in Israel ein Recht, Gott hat es gegeben, dieser Mann ist einer unserer Löser, geh hin. Dann bittet sie ihn, sie zu heiraten. Das ist nicht anmaßend, sondern sie nimmt einfach die Chance, die ihr gegeben ist, durch Gottes Gebot, nicht? Und also ist es ja auch in unserem Leben, wenn wir uns zu Christus wenden und sagen, nimm mich an als dein Kind, dann ist das ja nicht, wir tun das ja nicht aus Anmaßung, weil wir uns meinen, das irgendwie verdient zu haben, sondern wir tun es, weil es Gottes Gebot ist. Er hat es geordnet. Das ist der Heilsweg. Das ist deine Zukunft und deine Hoffnung. Deswegen darfst du hingehen und Christus, deinen Erlöser, bitten. Und was dann diese Frau Ruth erreicht hat, indem sie ihr Leben aufgab, als sie ihre Heimat verließ und alles zurückließ, das ist mehr, das ist so viel mehr, es übersteigt alles, was sie in ihrer Heimat Moab hätte erreichen können. Und damit ist sie auch ein schönes Sinnbild für eine andere geistliche Wahrheit, dass nämlich niemand, der um Jesu Christi willen irgendetwas aufgibt im Leben, dadurch betrogen sein wird. Wir gewinnen unendlich viel mehr, als wir verlieren, wenn wir um Christi willen etwas verlieren. Petrus hat einmal zu Jesus gesagt, wir haben deinetwillen alles aufgegeben. Und da sagt Jesus zu ihm, und habt ihr jemals Mangel gehabt? Und da kann Petrus bekennen, niemals. Und daraufhin sagt Jesus zu ihm, wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kind oder Felder zurücklässt, wird das alles hundertfach wiederbekommen. Und dazu das ewige Leben. Und das ist hier sehr schön dargestellt, finde ich. Sie hat vielfältig wiederbekommen. Sie wird die Urgroßmutter des Königs David, kommt da in diesen wichtigen Stammbaum im Volk Israel hinein, aber damit verbindet sich ja noch mehr diese eigentlich ausgestorbene Familie, nicht? Der Elimelech gestorben, seine beiden Söhne gestorben, da gibt es keine Zukunft mehr, ist ja auch ein schönes Sinnbild. Aber sie hat sich aufgemacht und da gibt es wieder Zukunft. Gott schenkt Zukunft. So wie Jesus sagt, wir werden hier nicht betrogen sein in diesem Leben, aber dazu gewinnen wir auch das ewige Leben. Und ich möchte jetzt nochmal am Ende für die Gemeinde das anwenden, weil ich ja in dem ersten Predigteil deutlich gemacht hatte, in diesen beiden Lösern bildet sich eine heilsgeschichtliche Wahrheit ab. Näher verwandt ist uns das Gesetz. Also das ist jetzt vielleicht ein etwas sperriger Gedanke, aber es ist tatsächlich so, wenn jemand darüber nachdenkt, näher ist uns das Gesetz. Wir sind als Menschen alle immer geneigt, nach gesetzlichen Vorstellungen und Maßstäben zu urteilen. Das liegt uns im Blut. Ja, wenn du dich so verhältst, dann ist das das Ergebnis, ne? Und wenn du das erreichen willst, dann musst du. Das ist nicht Gnade. Das ist ein zutiefst gesetzliches Denken in jedem Menschen verankert und wir sprechen uns immer selbst das Urteil. Wenn wir so herangehen, und ich bin da immer erschüttert, wie vollmundig Menschen das machen, ne? So umgangssprachlich ist das, ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Kennt ihr diesen Satz so? Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist genau dieses Denken, ne? Ja, da zeigt sich dann, nicht in der Schullaufbahn, da zeigt sich dann, da trennt sich dann im gymnasialen Weg, der ich die Spreu vom Weizen und einige schaffen es halt, die fleißig und schlau genug sind und die anderen eben nicht. Es steckt so drin in der ganzen menschlichen Natur und Gesellschaft. Der Weg des Gesetzes ist uns allen viel näher. Aber wir sind gewiesen auf Christus, das ist der, den Gott dann hinstellt. Und der ist bereit, uns zu erlösen. Und zwar, er ist bereit, dich zu erlösen um deinetwillen. Nicht um deiner Leistung willen. Und deswegen möchte ich nochmal das für die Gemeinde anwenden und sagen, es gibt auch Gemeinderichtungen, die gesetzlich sind. Und wir müssen uns das auch immer fragen. Wir müssen uns da immer hinterfragen, ob eine Gesetzlichkeit da ist. Gesetzliche Glaubensrichtungen interessieren sich nicht wirklich für das Wohl derer, die da mal hinkommen. Sondern sie interessieren sich mehr dafür, dass der Laden läuft. Und das ist eine Frage, die muss man sich wirklich stellen, muss ich auch mir stellen. Natürlich, man ist ja auch verantwortlich dafür, dass der Laden läuft. Aber was ist, wenn die mühseligen und Beladenen kommen, von denen Jesus spricht? Gesetzliche Glaubensrichtungen pressen die Leute in ihr Muster und sagen, ja, da müssen sie eben reinpassen, mitmachen. Wenn sie dann mitziehen irgendwie und so, dann ist es gut. Und wenn nicht, was ist denn dann? Gemeinden, die wirklich vom Wesen und von der Art Jesu geprägt sind, fragen nach dem geistlichen Wohl der Menschen, die da kommen und suchen. Und das ist eine große Herausforderung, denn in uns allen steckt eigentlich dieser erste Löser viel mehr. Das ist das, was wir von Natur aus mitbringen. Steckt immer in die Haltung dieses Ersten. Ja, was habe ich davon? Was bringt das unterm Strich? Ach nee, doch lieber nicht. Der Aufwand ist zu groß. So. Und Christus ganz anders. Er sagt, ich wende das auf, ich bringe ein Opfer, ich weiß, das ist ein Zuschussbetrieb hier, dieser Mensch ist ein Zuschussbetrieb. Ich stecke da nur rein, aber er tut es gerne um deinetwillen, um meinetwillen. Und das ist doch, finde ich, eine Botschaft und ein Wesen, bei dem es dann auch sehr naheliegend ist zu sagen, wenn er Ja sagt zu mir um meinetwillen, dann will ich auch Ja sagen zu ihm und darauf antworten. Das tun wir jetzt mit dem Lied von dem Liedblatt. Du sagst ja.
Ich danke dir und antworte mit Ja. Ja, Herr, zu dir. Ich wage es, denn du sagst Ja. Sagst Ja und weißt doch von meinen Schwächen. Ja, trotz allem gilt dein Versprechen, dein Ja. Steht felsenfest an jedem Tag. Ich lebe von dem Ja, das nicht an Leistung denkt. Vom Ja, das mir Vertrauen schenkt. Ich staune, ich hab es nicht verdient. Dein Ja. Sagst Ja und weißt doch von meinen Schwächen. Ja, trotz allem gilt dein Versprechen. Dein Ja steht felsenfest an jedem Tag. Ich lebe von dem Ja, das nicht an Leistung denkt. Vom Ja, das mir Vertrauen schenkt. Ich staune, ich hab es nicht verdient. Dein Ja. Thank you. dein Jahr.